Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
Sagte Albert Einstein 1932 in seinem Glaubensbekenntnis. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die großen Rätsel der modernen Physik. Ich bin Alexander Wolf und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, heute mit einem neuen Gesprächspartner, Sven Ramelow. Hallo Sven.
Hallo.
Ja, wir kennen uns auch schon ewig oder fast ewig. Wir haben beide zusammen an der HU studiert.
Genau.
Vor, oh Gott.
99. Im letzten Jahrtausend.
99. Vor 25 Jahren haben wir angefangen, Physik zu studieren. Ich bin mittlerweile gewechselt, weg von der Physik. Ich bin mittlerweile Lehrer, also nicht ganz weg von der Physik, ich unterrichte noch Physik. Du bist der Physik, der Forschung treu geblieben und auch wieder sogar an unsere alte Hochschule zurückgekehrt.
Ja, ganz genau. Überraschend war das, aber auch schön.
Ach schön, ja. Also du leitest eine Nachwuchsgruppe an der HU, nachdem du wie lange in Wien warst?
Ja, fast 8 Jahre in Wien, dann nochmal 2 Jahre in den USA. Und dann hat es mich wieder hierher verschlagen, nach Berlin.
Du machst, wie ich finde, sehr, sehr interessante Sachen. Du bist Quantenoptiker.
Genau.
Also Quantenbrillen entwickeln. Nein, natürlich nicht. Aber kannst du mal ganz kurz umreißen, was ein Quantenoptiker so macht?
Ja, im Prinzip geht es bei der Quantenoptik, also der photonischen Quantenoptik, wie wir sagen, um die Quanteneigenschaften des Lichts. Also Licht kann nicht nur Farben haben und Dinge beleuchten, sondern auch ganz merkwürdige Eigenschaften haben. Und mit den Eigenschaften beschäftigen wir uns im weitesten Sinne und versuchen damit auch was Nützliches zu machen und müssen dafür aber natürlich die Grundlagen von diesem Quantenlicht verstehen.
Ja, ist da cool. Mit Thomas haben wir ja ganz viel über das Universum geredet und die großen Dinge, die großen Zusammenhänge, aber auch die kleinsten Elementarteilchen. Aber ich dachte, du bist der richtige Partner dafür, jetzt mal auch so bisschen über die Mechanismen und über die Besonderheiten zu gehen. Also einmal ist Quantenmechanik ja ganz spannend wegen der Anwendung. Es sind nicht nur Quantencomputer, die interessant sind, sondern eigentlich jeder Computer, jedes Handy.
Jeder Chip ist, jeder Halbleiter ist basiert auf Quantenmechanik. Ohne Quantenmechanik oder das Verständnis davon könnte ich keinen Halbleiterchip bauen, kein Handy wäre möglich, das ist alles.
Laser, alles, was irgendwo in moderner Technik steckt, hat irgendwas mit unserem Verständnis von Quantenmechanik zu tun. Vor allem, und das ist ja das, was dann auch als Physiker reizt, die Quantenmechanik bringt uns ja auch so ein bisschen an die Grenzen unserer Erkenntnis.
Ja, es hat weniger mit Erkenntnis, sondern mit Verstehen zu tun, also mit zu versuchen, eine Intuition dafür zu entwickeln. Und da stößt man sehr schnell an die Grenzen bei der Quantenmechanik. Und das ist das auch, was mich da hingezogen hat, also zur Physik an sich, aber dann auch eben in diese Spezialisierung rein, dieses intuitiv nicht sofort nachvollziehbare, was da eigentlich passiert, selbst wenn man sich da wirklich reindenkt. Und dann denkt man immer wieder, ja, das kann doch gar nicht so sein, aber die Gleichungen sagen, dass das so ist. Und dann versucht man eben, sich da einen Reim drauf zu machen.
Es ging uns auch im Studium immer so, man hat immer das Gefühl, okay, jetzt hat man es geknackt, jetzt versteht man, was es ist und dann denkt man noch eine Runde drüber nach, nee, doch nicht. Oder man sieht noch ein neues Experiment oder ein neues Phänomen und dann, scheiße, nee. Ja, man kann es ausrechnen, das ist das Verrückte und das ist ja auch das, was Physik so toll macht, dass man tatsächlich Welt beschreiben kann.
Sehr genau auch, also die Quantenmechanik, eine der genauesten Theorien, die wir haben.
Aber die Intuition, naja, versagt dann eben an vielen Stellen.
Ja, und es ist ganz witzig, weil man im Labor auch teilweise immer wieder darauf stößt, dass man ein Experiment aufbaut und dann so denkt, naja, jetzt weiß ich, was da passieren müsste. Und dann läuft man immer wieder in dieselben Denkfehler rein, weil man es eben so gewöhnt ist, so zu denken.
Also man kann sich nicht davon befreien.
Man kann sich nicht vollständig, also vielleicht in 20 Jahren, aber ich habe es noch nicht geschafft, mich vollständig davon zu befreien, aber ein bisschen.
Ja, ich zitiere ja gerne Richard Feynman, von dem man ja sagen kann, der hat das eigentlich ganz gut verstanden.
Ja.
Ja. Der sagte, Quantenmechanik kann man nicht verstehen, an die kann man sich nur gewöhnen.
Naja, ein bisschen ist es so, aber letztendlich ist ja Verstehen auch an Gewöhnen.
Ja, wahrscheinlich. Also du bist auf jeden Fall deutlich mehr dran gewöhnt als ich. Insofern freue ich mich auf unsere Gespräche. Und ja, dass tatsächlich auch dieses Feld eine Anerkennung bekommen hat oder eine Relevanz hat, hat man ja auch an dem Nobelpreis vom letzten Jahr gesehen, den du ja im Prinzip indirekt mitbekommen hast.
Nein, also nein. Also das sind so die drei Forscher, Zeilinger, Asbe und Klauser, haben sehr, sehr früh Experimente gemacht zu so fundamentalen Fragen in der Quantenmechanik. Da ging es auch noch gar nicht um irgendwelche Anwendungen oder so, sondern es war einfach ein faszinierendes Thema. Und der Pioniergeist, den die drei sehr früh eben hatten und auch viel geleistet haben, der wurde eben jetzt belohnt dafür. Eben auch, weil dann daraus Technologie entstanden ist, die wir jetzt versuchen irgendwie ja, noch weiter nutzbar zu machen.
Also du denkst an Quantencomputer?
Genau, Quantencomputer, aber auch andere Anwendungen in der Kommunikation, zum Beispiel Quantenkryptographie oder auch in der Sensorik. Also wenn ich irgendwas ganz genau oder besser messen will, als es bisher geht, überall da kann man jetzt mit dieser sozusagen zweiten Quantenrevolution, also da, wo auch sowas wie Verschränkung, da werden wir drüber reden, eine Rolle spielt, da erwartet man sich jetzt neue Technologien, neue Produkte, neue weltverbessernde Erfindungen.
Ja, die zweite Revolution, das ist schön. Du machst ja auch ganz spannende Experimente. Ich denke mal, da werden wir auch in Zukunft noch Möglichkeiten haben, drüber zu reden. Ja, vielleicht umreißen wir mal so ein paar Themen, über die wir sprechen könnten in den folgenden Podcasts. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber im Vorgespräch hatten wir ja schon eine ganze Menge Ideen und es ist auch nicht so einfach, in diesem Format über Quantenmechanik zu reden, ohne sagen wir mal, Bilder oder mal eine Veranschaulichung zu machen, also rein über Sprache, aber ich denke trotzdem, dass man vielleicht zumindest auf die Probleme hinweisen kann und sagen wir mal, diese philosophischen Aspekte, auch weltanschaulichen Aspekte unserer oder der Forschung und der Quantenmechanik.
Ja, letztendlich ein Thema, was mich ja auch jetzt in meiner Forschung so beschäftigt, ist Licht. Also Laserlicht ganz oft, aber Licht im Allgemeinen und was Licht eigentlich ist. Und diese Frage, die ist uralt, im wissenschaftlichen Sinne. Und die hat ganz viel damit zu tun, wie die Quantenmechanik entdeckt wurde und entwickelt wurde. Und hat auch viel damit zu tun, wie jetzt Technologie entwickelt wurde. Das heißt, das ist sozusagen so der Kern und
ich denke mal, da werden wir als nächstes drüber sprechen, einfach mal über die Frage, was eigentlich Licht ist. Lustig, diesen Bogen zu spannen, eben, dass das der Ausgangspunkt ist oder die Natur des Lichts eigentlich auf die Probleme gestoßen hat und ihr jetzt wiederum Licht benutzt, um nochmal die Grundlagen neu zu beleuchten. Entschuldigung für das Wortspiel.
Ja, das ist wirklich ein schöner Bogen, weil das hat man, glaube ich, selten, dass man einerseits fundamentale Fragen klären kann oder sich damit beschäftigen kann, und andererseits dann dasselbe physikalische System dann auch wieder für Anwendungen interessant ist. Also wenn ich jetzt mal vielleicht einen unfairen Vergleich, aber Teilchenphysiker sich mit irgendwie Neutrinos und so weiter beschäftigen, dann führt das zu höherer Erkenntnis. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann im nächsten Schritt aus den Neutrinos ein neues Mikroskop bauen kann. Und das ist eben das Schöne in der Quantenoptik mit Licht, dass Licht an sich ja auch ein nützliches Ding irgendwie ist für alle möglichen Sachen. Und ich dann sozusagen diese Erkenntnisse, die ich da gewinne, wieder zurückführen kann in die reale Welt, um damit dann Sachen zu machen.
Also ich denke mal, auch von deiner Forschung wirst du ein bisschen erzählen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ihr irgendwelche verrückten Effekte ausnutzt, um dann tatsächlich ganz praktische Dinge oder ganz praktische Probleme zu lösen. Denke ich, werden wir auch noch viel Zeit haben. Und ich denke mal, wenn wir diesen historischen Bogen schon spannen, dann kommen wir vielleicht zu dem ersten Versuch, diese Experimente oder die sich scheinbar widersprechenden Experimente zu deuten. Da sind Namen wie Niels Bohr, Heisenberg, die Heisenbergsche Unschärferelation, großes Thema.
Ja, das ist auch ganz wichtig, weil sich eben diese Pioniere damals, die Quantenmechanik entwickelt haben, die haben sozusagen nicht nur die Gleichung entwickelt, sondern die haben sich auch früh Gedanken gemacht darüber, was das eigentlich bedeutet. Und diese Diskussionen halten bis heute an, weil das eben noch nicht wirklich zufriedenstellend gelöst ist. Aber
naja, und einer der Väter der Quantenmechanik, Albert Einstein, der auch seinen Nobelpreis für eine der grundlegenden Deutungen die zur Quantenmechanik führten, bekommen hat, hat sich ja lange auch gesträubt gegen Konsequenzen der Quantenmechanik.
Ja und nein. Also er hat die frühen Forscher immer sehr unterstützt, weil konzeptionell er schon daran geglaubt hat, dass das die Quantenmechanik richtig ist. Hm. Er hatte nur die Vorstellung, dass da noch mehr sein müsste, was dann diese philosophischen Widersprüche auflöst. Also zu sagen, er war gegen die Quantenmechanik, trifft es nicht ganz.
Ja. Aber es gab Aspekte der Deutung, die seinem physikalischen Weltbild zutiefst widersprochen haben.
Genau.
Das schien ja erstmal so, als ob er im Unrecht ist, aber auch heute wieder viele Fragen tatsächlich immer noch offen sind, wie du auch gesagt hast. Ne? Und das werden wir vielleicht auch noch ein bisschen beleuchten.
Genau, genau.
Das wäre, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Und tatsächlich gibt es ja zu dieser ursprünglichen Kopenhagener Deutung, wie man sie nennt, Alternativen oder alternative Interpretationen.
Am Anfang stand halt so, ja, wir müssen das irgendwie zumindest einigermaßen verstehen. Und da gab es eben die Kopenhagener Interpretation, Niels Bohr. Und im Laufe der Jahre haben sich aber andere Menschen darüber Gedanken gemacht, was das noch bedeuten könnte, die Quantenmechanik. Und es ist Metaphysik, also das ist sozusagen Philosophie, aber also es hat eine Bedeutung, weil man darüber vielleicht darauf kommen könnte, was dann sozusagen danach kommt, also nach der Quantenmechanik, ja, also die große Vereinigung.
Wenn die Physik weitergeht.
Und, genau. Ja. Und deswegen ist es interessant, sich damit zu beschäftigen. Gibt es viele verschiedene Deutungen, die auch alle verrückt sind, so wie die Quantenmechanik auch. Und ja, da kann man sehr viel drüber reden.
Ja, schön. Da freue ich mich. Ein wesentlicher Aspekt, an dem du natürlich auch forschst, der ein wesentlicher Aspekt der Quantenmechanik ist, die es auch so schwer verständlich macht, ist Verschränkung. Ich glaube, darüber muss man auch nochmal gesondert reden, weil das ist tatsächlich schwer intuitiv zugänglich.
Ja, also gar nicht intuitiv zugänglich. Man muss sich dem Thema irgendwie nähern. Und Verschränkung ist deswegen interessant, weil Schrödinger, einer der Gründungsväter, meint, dass Verschränkung wirklich die Essenz von dem ist, was Quantenmechanik so verrückt macht. Und jetzt der Bogen zur Quantenoptik. Man kann Verschränkung relativ einfach heutzutage seit den 90ern erzeugen im Labor mit eben Licht. Also sehr, sehr einfacher und intuitiver, handgreiflicher Zugang zu Verschränkung ist jetzt da. Man kann damit spielen sozusagen und das ist natürlich sehr spannend.
Weil das dann wieder auch einen Zugang gibt zu neuen Anwendungen und zu neuen Technologien.
Ja, einerseits zu Anwendung, andererseits auch zu einer Art, wenn ich das im Labor habe und damit sozusagen tagtäglich operiere, dann führt es auch zu einer anderen Art von Verständnis.
Weil es eben nicht nur auf dem Papier als Gleichung da steht.
Das ist wirklich nochmal was anderes, als wenn ich das nur im Buch lese oder da das herrechne. Wenn ich das tagtäglich im Labor mache, dann gewinnt es irgendwie eine andere Qualität.
Ja, na, vielleicht kannst du ein bisschen was von der Qualität und von deiner Erfahrung rüberbringen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und das ist aber auch wahrscheinlich der Schlüssel für die Technologie, die wahrscheinlich jetzt den meisten Leuten bekannt ist, weil die jetzt ja wirklich die letzten, muss sagen, 5 Jahre, 10 Jahre gehypt wird oder vielleicht 3 Jahre, dass es wirklich durch die Presse so geht. Quantencomputer, wo ja auf der einen Seite viel Hoffnung mit verbunden sind oder auch Ängste, wie bei allen Technologien. Aber eigentlich noch gar nicht klar ist, also für mich ist es immer noch nicht ganz klar, ob das wirklich was bringt. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor 10 Jahren vielleicht das Gespräch über Quantencomputer, wo du auch gesagt hast, naja, mal gucken. Und dann beim nächsten Gespräch meintest du, oh, das Ding ist durch, das ist wirklich heißer Scheiß, ja. Und war da interessant. Also da bin ich auch gespannt, was du zu Quantencomputern und den Möglichkeiten erzählen kannst. Mhm. Und dem liegt ja auch gerade die Verschränkung zugrunde und dass das wirklich auch eine neue Qualität von Computern ist.
Ja, genau. Also Quantencomputer sind in aller Munde. Ich bin letztens, als ich im Flugzeug saß, im Doku-Channel war dann eben eine Dokumentation über Quantencomputer. Das ist sozusagen mittlerweile Mainstream. Vor 10 Jahren war das noch was für Spezialisten und jetzt wird viel Geld investiert und es gibt große Hoffnungen und auch Fortschritte und ja.
Ja, cool. Also ich glaube, wir werden einiges zu besprechen haben. Ich glaube, für heute reicht es erstmal. Und dann bleibt eigentlich jetzt nur noch einem der Gründungsväter das letzte Wort zu überlassen, Albert Einstein. Tschüss.
Tschüss.
Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
Also du fängst mit dem Albert Einstein an.
Ah ja.
Wann du willst. Also kannst du auch jetzt anfangen. Also wenn ich aufgehört habe zu reden.